Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir haben hier Auszüge aus einem Skript, Programmieren 1 Java von der Technischen Hochschule Mannheim. Unsere Mission heute, wir wollen da mal die Kernideen rausziehen, die Konzepte der Java-Programmierung. Nützlich für dich, also egal ob du anfängst oder vielleicht dein Wissen auffrischen willst, okay, packen wir es an.
Absolut. Ein spannender Ansatzpunkt. Und was die Unterlagen ja gleich am Anfang betonen, Programmieren ist mehr als nur Code runterschreiben.
Ja.
Es ist eine Denkweise. Systematisch Probleme zerlegen in logische Schritte. Das ist eine Fähigkeit, die geht weit über die Informatik hinaus eigentlich.
Das Skript fängt ja auch super grundlegend an. Was ist Programmieren? Dieser Vergleich mit den Anweisungen für einen Roboter. Ganz präzise müssen die sein.
Genau.
Aber dann kommen ja doch schnell so Begriffe wie Algorithmen, Pseudocode. Warum ist diese Planung so wichtig? Also bevor man überhaupt die erste Zeile Java-Code tippt.
Was hier faszinierend ist, stell dir Pseudocode vor wie, sagen wir, das Rezept, bevor du anfängst zu kochen.
Okay.
Es hilft, die Logik zu klären, ganz ohne die spezifischen, manchmal ja auch strengen Regeln von Java. Das Beispiel im Skript größte Zahl in einer Liste finden.
Mhm.
Das zeigt das doch ganz gut. Erst die Logik, erst die Strategie, dann der Code. Das unterstreicht wirklich, das Denken kommt vor der Syntax.
Und wo steht Java so in der Landschaft der Sprachen? Das Skript nennt ja verschiedene Kategorien, Imperativ wie C, dann Deklarativ, SQL zum Beispiel.
Ja.
Objektorientiert, da sind wir bei Java und Python und Skriptsprachen. Java wird als objektorientiert beschrieben. Was heißt das denn? Für welche Art von Problemen ist das besonders gut?
Also Objektorientierung des bedeutet im Kern, man versucht, Probleme als Zusammenspiel von, naja, Objekten zu sehen. Die haben Daten und Verhalten.
Mhm.
Das macht Java besonders stark für größere, komplexere Anwendungen, wo Struktur wichtig ist, Wartbarkeit. Aber klar, das reine Codeschreiben, die Implementierung, ist nur ein Schritt.
Stimmt.
Das Skript skizziert ja auch den ganzen Prozess. Analyse, was soll das Ding überhaupt können? Dann Design, wie bauen wir es? Implementierung, testen, ausliefern, warten. Und ganz wichtig, das ist oft iterativ.
Ah ja.
Man geht zurück, lernt, passt an. Kein starrer Wasserfall.
Okay, lasst uns mal auf Java selbst schauen. Entwickelt in den 90ern von Sun Microsystems mit diesem Riesenversprechen. Write once, run anywhere.
Mhm, der Klassiker.
Einmal schreiben, überall läuft's. Wie geht es technisch? Klingt ja fast ein bisschen nach Magie.
Ja, die Magie hat einen Namen. Java Virtual Machine, JVM.
JVM, okay.
Der Trick ist, dein Java-Code wird nicht direkt in Maschinencode für, sagen wir, deinen Intel-Prozessor übersetzt. Nee, er wird in sogenannten Bytecode kompiliert.
Bytecode?
Das ist so eine Art universelle Zwischensprache. Und diese JVM, die du auf deinem Windows-Rechner hast oder Mac oder Linux, die schnappt sich diesen Bytecode und übersetzt ihn erst zur Laufzeit. Also genau dann, wenn das Programm läuft, in den spezifischen Maschinencode für genau diese Maschine.
Ah, verstehe. Das macht's portabel.
Genau das. Das Skript nennt ja auch noch Robustheit, Stichwort Garbage Collection, diese automatische Speicherverwaltung.
Ja, die räumt auf.
Genau. Hilft gegen Sprecherlecks.
Mhm.
Und Sicherheitsaspekte werden auch erwähnt.
Und zum Entwickeln braucht man das JDK, das Development Kit, nicht nur die JRE, die Runtime Environment.
Richtig.
Das Skript erwähnt kurz Installation, Umgebungsvariablen setzen. Das ist doch oft so die erste Hürde, oder?
Oh ja. Java Home, Path, das kann schon mal nerven am Anfang.
Dann wird Eclipse als IDE genannt. Und dann unvermeidlich das Hello World Programm. Diese eine Zeile. Public Static Void Main String Args. Die sieht am Anfang, ja puh, echt kryptisch aus. Was steckt da drin?
Das ist quasi die Zündung für jedes Java-Programm. Man kann das gut aufdröseln. Jedes Java-Programm braucht mindestens eine Klasse. Das ist wie ein Behälter. Hier Public Class Main.
Okay.
Und in dieser Klasse ist die Main-Methode der definierte Startpunkt. Hier geht's los. Public heißt von außen erreichbar. Static ist wichtig. Man kann die Methode aufrufen, ohne erst ein Objekt dieser Klasse zu bauen.
Ah.
Sie gehört zur Klasse selbst. Void heißt schlicht, gibt nichts zurück. Sie tut nur was.
Mhm.
Und String Args, das ist ein Array für Kommandozeilenargumente. Die kann man dem Programm mitgeben beim Start. Bleibt hier aber leer.
Okay.
Und dann system.out.lnprint Hello World. Das weist das System an, den Text auf die Konsole zu schreiben. PrintLearn macht noch einen Zeilenumbruch danach. Das sind wirklich die Kernbausteine. Muss man verstehen.
Gut, Hallo Welt ist ja nett, aber Programme müssen ja mehr können. Auf Dinge reagieren, Entscheidungen treffen. Wie geht das?
Das Skript kommt damit if, else, if, else. Das Wahlalterbeispiel, Alter gleich 18, ist ja ganz eingängig.
Genau, das ist die absolute Grundlage für Ablaufsteuerung. Das Programm prüft die Bedingungen im if. Wenn wahr, dann der Codeblock dahinter und der Rest, else, if, else, wird übersprungen.
Ist. Und so weiter. Immer nur der erste passende Block wird ausgeführt. Man kann die auch verschachteln, also if in if.
Ah ja.
Aber da warnt das Skript ja auch zu Recht, wird schnell unübersichtlich. Es gibt noch diesen ternären Operator, dieses Fragezeichen-Doppelpunkt-Ding.
Stimmt.
Das ist im Grunde eine super kompakte if-else-Zuweisung. Für kurze Sachen praktisch, aber bei komplexerer Logik leidet oft die Lesbarkeit, finde ich. Da ist if-else meist klarer.
Und wenn man was wiederholen muss? Nicht nur einmal entscheiden, sondern mehrmals machen. Schleifen. Die While-Schleife kommt als erstes. Läuft, solange die Bedingung wahr ist. Knackpunkt. Bedingung wird vorher geprüft, richtig?
Exakt. Das ist der Punkt bei While. Wenn die Bedingung schon am Anfang falsch ist, dann läuft der Code im Schleifenkörper gar nicht erst los. Nullmal.
Mhm.
Und ganz wichtig, betont das Skript ja auch, man muss in der Schleife dafür sorgen, dass sich die Variable in der Bedingung ändert. Sonst hat man eine Endlosschleife.
Ah, der Klassiker.
Ja, das Beispiel zählt ja einfach von 0 bis 4, indem es einen Zähler i immer um 1 erhöht, bis i5 eben nicht mehr stimmt.
Und im Kontrast dazu die Do-While-Schleife.
Genau, die ist andersrum. Da kommt der Codeblock zuerst und die Bedingung wird erst danach geprüft.
Ah.
Das garantiert dir, der Code läuft mindestens einmal durch. Das ist nützlich, wenn du zum Beispiel erst eine Eingabe vom Nutzer brauchst und dann prüfen willst, ob die okay war.
Verstehe. Und innerhalb der Schleifen kann man mit Break und Continue noch eingreifen?
Ja, das sind so Notausgänge oder Abkürzungen. Break haut dich sofort komplett raus aus der Schleife, egal was die Bedingung sagt. Ende.
Okay.
Dann gibt's noch die Vorschleife. Laut Skript ideal, wenn man vorher weiß, wie oft's rund gehen soll. Zum Beispiel bei Arrays. Die Syntax vor, Initialisierung, Bedingung, Inkrement sieht irgendwie kompakt aus.
Ist sie auch. Das ist das Schöne daran. Alles, was die Schleife steuert, steht oben im Kopf. Initialisierung, int i ist gleich 0, einmal am Anfang. Bedingung, i kleiner 5, vor jedem Durchlauf geprüft. Inkrement, i plus plus, nach jedem Durchlauf.
Sehr aufgeräumt. Ja, macht Zählschleifen sehr übersichtlich. Und verschachtelte Vorschleifen, also eine vor, in einer vor, die nimmt man dann typischerweise für so zweidimensionale Sachen. Tabellen durchgehen, Raster zeichnen.
Okay, und die letzte Kontrollstruktur für jetzt, Switch, wird als Alternative zu langen If-Else-If-Ketten genannt. Wenn man einen Wert gegen viele feste, konstante Werte prüft. Beispiel Wochentag. Was ist da die typische Falle?
Ganz klar. Das Break vergessen am Ende vom Case.
Ah ja.
Ohne Break fällt die Ausführung einfach durch zum nächsten Case. Das will man fast nie. Switch ist super lesbar für genau diesen Fall. Ein Wert, viele feste Vergleichswerte. Für alles andere, Bereiche prüfen, kompliziertere Logik, ist if-else immer noch flexibler.
Alles klar. Wir können jetzt entscheiden, wiederholen. Aber wo speichern wir denn Daten, wenn es mehr als ein Wert ist? Arrays, sagt das Skript. Die Idee? Viele Werte vom selben Typ unter einem Namen. Aber der Haken? Feste Größe.
Genau. Int Zahlen ist new int 5. Macht Platz für 5 Int-Werte. Oder String Namen ist Anna, Ben, Clara. Direkt mit Werten. Ganz wichtig ist der Zugriff. Über den Index und der fängt bei 0 an.
Immer wieder die 0.
Immer wieder die 0. Zahl 0 ist das erste, Zahlen 4 das letzte Element im 5er Array. Wenn du Zahlen 5 versuchst, bumm. Array Index Out of Bounds Exception.
Autsch.
Ja. Das Skript erwähnt auch kurz mehrdimensionale Arrays. Also Int, Matrix, quasi Tabellen. Und die Java Util Arrays Klasse. Die hat nützliche Helfer drin. Sort zum Sortieren, ToString für eine einfache Ausgabe. Super praktisch, gerade beim Testen und Debugging.
Und zum Durchlaufen der Elemente? Klassische For-Schleife mit Index? Oder diese Enhanced For-Loop, die For-Each-Schleife? For, Int, Zahl, Punkt, Zahlen. Wann nehme ich was?
Also die For-Each ist oft schöner, wenn du einfach jedes Element einmal brauchst und dir der Index egal ist.
Mhm.
Sie ist kürzer, leichter zu lesen, weniger Fehlerquellen, weil du mit dem Index nicht rumhantieren musst. Die klassische For mit I brauchst du, wenn der Index wichtig ist. Vielleicht willst du nur jedes zweite Element oder du musst den Wert an einem bestimmten Index ändern.
Verstanden. Anderer wichtiger Datentyp, Strings, Texte. Das Skript haut hier einen raus. Strings sind unveränderlich, immutable. Was heißt das genau? Warum ist das so ein Ding?
Unveränderlich heißt, ein String-Objekt, einmal erstellt, kann nie mehr geändert werden. Punkt. Jede Operation, die so aussieht, als würde sie einen String ändern, zum Beispiel Text anhängen mit Plus,
ja?
Die erzeugt intern ein komplett neues String-Objekt. Das alte bleibt, wie es war, wird aber vielleicht nicht mehr gebraucht.
Ah.
Das ist wichtig, weil es ineffizient werden kann. Stell dir vor, du hängst in einer Schleife 1000-mal ein Zeichen an einen String. Dann erzeugst du 1000 neue String-Objekte.
Okay, das ist nicht gut.
Nee. Dafür gibt's dann den String-Builder. Der ist veränderlich und viel besser für sowas. Aber für den normalen Gebrauch sind Strings super. Viele Methoden. Length, equals, zum Vergleichen ganz wichtig. Nicht double equals bei Objekten für Inhaltsvergleich. Substring to uppercase, alles da.
Das passt ja gut zum nächsten Thema. Wiederverwendbarkeit durch Methoden. Benannte Codeblöcke, die man aufrufen kann. Beispiel public static int addiere int a int b. Zeigt die Struktur ja ganz gut.
Ja, Methoden sind fundamental. Code strukturieren, wiederverwenden, sie haben einen Namen, können Parameter kriegen, die Eingaben wie a und b und einen Rückgabewert haben. Also das Ergebnis. Hier ein int. Oder void, wenn sie nur was tun, aber nichts zurückliefern.
Und da gibt's dieses knifflige Thema. Parameterübergabe. Pass by value. Was bedeutet das bei einfachen Typen wie int und bei Objekten wie arrays?
Genau, das ist ein Stolperstein. Pass by value heißt, es wird immer eine Kopie übergeben. Bei primitiven Typen wie int, double, boolean wird eine Kopie des Wertes übergeben. Wenn die Methode diesen Wert ändert, hat das draußen keine Auswirkung.
Okay.
Bei Objekten und Arrays sind Objekte, Strings auch, wird eine Kopie der Referenz übergeben. Die Referenz ist quasi die Adresse des Objekts im Speicher.
Ah, die Adresse.
Ja. Stell dir vor, du gibst jemandem eine Kopie der Adresse deines Hauses. Nicht das Haus selbst, nur die Adresse auf einem Zettel. Wenn diese Person jetzt zu deinem Haus fährt und die Tür anmalt,
ist die Tür bemalt.
Genau. Obwohl du nur die Kopie der Adresse rausgegeben hast. Wenn du also über die Referenzkopie den Zustand des Objekts änderst, zum Beispiel ein Element in einem Array, dann ist diese Änderung auch außerhalb der Methode sichtbar. Das muss man sacken lassen.
Das ist wichtig. Und Methoden überladen. Gleicher Name, andere Parameter. Geht das?
Ja, das geht. Solange sich die Parameterlisten unterscheiden, also Anzahl der Parameter oder deren Typen, weiß der Compiler, welche Version der Methode gemeint ist. Das macht Schnittstellen flexibler. Du kannst eine Drucken-Methode für Zahlen haben und eine für Text. Beide heißen Drucken.
Okay. Das Skript erwähnt auch Rekursion. Eine Methode ruft sich selbst auf, klingt gefährlich, nach Endlosschleife. Wie funktioniert das ohne Absturz?
Rekursion braucht zwei Dinge, ganz wichtig. Erstens, einen Basisfall. Das ist eine Bedingung, bei der die Methode ein Ergebnis zurückgibt, ohne sich selbst nochmal aufzurufen. Der Ausstieg.
Mhm.
Zweitens, den rekursiven Schritt. Der muss das Problem irgendwie kleiner machen, damit es sich dem Basisfall nähert. Klassiker ist die Fakultät. Fakultät n ruft Fakultät n-1 auf, bis n gleich 0 ist. Das ist der Basisfall. Fakultät 0 ist 1.
Verstehe.
Rekursion kann Code für bestimmte Probleme sehr elegant und kurz machen. Denk an Baumstrukturen oder so. Aber oft ist sie weniger effizient als eine Schleife. Das Fibonacci-Beispiel im Skript zeigt das ja auch, da werden Werte auf doppelt und dreifach berechnet. Und es gibt die Gefahr vom Stack-Overflow-Error, wenn die Aufrufkette zu tief wird. Für viele Standardfälle sind Schleifen einfach pragmatischer.
Kommen wir zum Herzstück von Java. Objektorientierte Programmierung. OOP. Das Skript widmet dem ja einen großen Teil. Was ist da die Grundidee? Weg von reinen Befehlen hin zu?
Zu interagierenden Objekten. Man modelliert die Dinge aus der Problemwelt als Objekte im Code. Ein Objekt hat einen Zustand, das sind Daten, Attribute, und Verhalten, Das sind Aktionen, Methoden.
Okay.
Eine Klasse ist der Bauplan dafür. Sagen wir Class Auto. Und ein Objekt ist dann ein konkretes Auto, das du mit New Auto erzeugst. Die vier Säulen, die das Skript nennt, Abstraktion, Kapselung, Vererbung, Polymorphie.
Fangen wir mal mit Kapselung an. Die Idee, Attribute private machen, Zugriff nur über Public-Methoden, Getter und Setter. Warum dieser Umweg? Ist das nicht umständlich?
Das ist absolut zentral für stabile Software. Wenn die Attribute private sind, hat die Klasse die Kontrolle.
Ah.
Im Setter kann sie prüfen, ist der neue Wert überhaupt gültig? Soll die Farbe wirklich durchsichtig sein? Wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Oder sie kann später intern was ändern, wie die Daten gespeichert werden. Solange die Public-Methoden die Schnittstelle nach außen gleich bleiben, merkt der Rest vom Programm nichts davon. Das macht Code viel wartbarer und robuster. Und this braucht man auf dem Konstruktor oder Setter, um den Parameter vom Attribut zu unterscheiden. This.Farbe, Gleichfarbe.
Verstanden. Und Vererbung klingt nach Wiederverwendung. Class Hund, Extends Tier.
Genau das ist die Idee. Der Hund bekommt alles, was ein Tier kann und hat, solange es nicht private ist, und kann dann noch eigene Sachen hinzufügen wie Rasse oder die Methode bellen. Das spart Code und baut logische Hierarchien auf.
Und man kann Methoden überschreiben?
Ja, genau. Wenn der Hund anders Geräusch macht als ein allgemeines Tier, überschreibt die Hund-Klasse die Geräuschmachen-Methode vom Tier. Die Annotation @override ist da guter Stil. Die sagt dem Compiler, ich will hier was überschreiben und der prüft, ob's passt. Mit Super kann man auf die Originalmethode der Oberklasse zugreifen, falls man die noch braucht.
Und dann Polymorphie, Vielgestaltigkeit. Was heißt das praktisch? Das Beispiel Tier, Tier 1 gleich New Hund ist ja spannend.
Polymorphie ist supermächtig. Es heißt, du kannst ein Objekt einer Unterklasse wie Hund oder Katze behandeln, als wäre es vom Typ der Oberklasse Tier. Du hast eine Variable vom Typ Tier, aber da drin steckt ein Hundobjekt.
Okay.
Wenn du jetzt auf dieser Tiervariable die Methode Geräuschmachen aufrufst, dann weiß Java zur Laufzeit, da steckt ja eigentlich ein Hund drin und führt die Bellen-Methode vom Hund aus. Bei einer Katze würde Miauen ausgeführt.
Das ist flexibel.
Extrem. Du kannst Code schreiben, der allgemein mit Tierobjekten arbeitet, ohne jede einzelne Tierart zu kennen. Abstrakte Klassen und Interfaces sind dann die Werkzeuge in Java, um solche gemeinsamen Obertypen und Verträge zu definieren und Polymorphie zu ermöglichen.
Okay, letzter großer Block. Fehlerbehandlung. Exceptions. Try, catch, finally. Javas Art, mit Problemen umzugehen, die zur Laufzeit auftreten können. Division durch Null, Datei nicht da.
Genau. Statt einfach abzustürzen, wirft Java eine Exception, einen Fehler. Den Code, wo sowas passieren könnte, packst du in einen Try-Block.
Mhm.
Wenn dann tatsächlich ein Fehler auftritt, springt das Programm in den passenden Catch-Block für diesen Fehlertyp. Da kannst du dann reagieren, Fehler loggen, dem User was Nettes sagen, einen Standardwert nutzen.
Und finally.
Der Finally-Block wird immer ausgeführt. Egal, ob im Try alles glatt lief oder ob ein Fehler in einem Catch gefangen wurde. Das ist super wichtig für Aufräumarbeiten. Ressourcen freigeben, Dateien schließen, Netzwerkverbindungen trennen. Das gehört in Finally.
Verstehe. Und es gibt verschiedene Arten von Exceptions?
Ja, Java unterscheidet grob Checked Exceptions. Da zwingt dich der Compiler, sie zu behandeln, mit Try-Catch oder Throws, weil sie oft von außen kommen. Datei weg, Netzwerk tot. Und Unchecked Exceptions, die meist auf Programmierfehler hindeuten. Null-Point Exception, falsche Berechnung. Und nicht zwingend abgefangen werden müssen. Aber oft sollten. Gutes Exception-Handling macht Programme erst richtig robust.
Puh, das war jetzt echt ein dichter Ritt durch die Java-Grundlagen, basierend auf diesem Skript. Von den Basics, über Schleifen, Daten, bis OOP und Fehlern. Wenn du das auf eine Kernaussage runterbrechen müsstest, für jemanden, wer das jetzt gehört hat.
Die Kernaussage. Ich glaube, es ist das Handwerkliche. Programmieren in Java, so wie es hier rüberkommt, ist das Bauen von strukturierten, wiederverwendbaren, robusten Lösungen. Es geht nicht nur darum, die Syntax auswendig zu können,
ja,
sondern die Konzepte dahinter zu verstehen. Wie steuere ich den Fluss? Wie organisiere ich Daten? Wie baue ich aus Objekten was Größeres? Wie fange ich Fehler ab? Und das bringt mich eigentlich zu einer Frage an dich, an unsere Zuhörer. Diese Prinzipien, Struktur schaffen, Details kapseln, Dinge wiederverwendbar machen, die im Code so zentral sind. Siehst du da vielleicht auch Parallelen? Möglichkeiten, diese Denkweise auf komplexe Aufgaben oder Projekte in deinem eigenen Bereich anzuwenden? Ganz weg vom Code. Nur so als Gedanke?
Das ist eine spannende Perspektive, ja. Ein Gedanke zum Mitnehmen.